Wer unsere Sendung vor einer Woche gehört hat, der weiß, dass das erste Gebot für unser Leben unerhört wichtig ist. Ja, ohne das erste Gebot werden uns die übrigen Gebote zu einer riesengroßen Last. Erst wer Gott sein Leben anvertraut hat, erst wer Gott die Herrschaft seines Lebens übergeben hat, erst der wird von dem Gedanken befreit, ich muss, ich sollte, ich müsste, ich darf nicht und so weiter und so weiter. Nein, er sagt dann zu Gott, danke, dass du mein Gott sein willst. Du schenkst mir die Freude und die Kraft, das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Du hast mich lieb und ich will dich von ganzem Herzen lieben, ja von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt, mit all meiner Kraft. Es macht mir einfach Freude, deinen Willen zu tun. Um das nächste Gebot zu verstehen, wollen wir in die Zeit zurückgehen, in der das Volk Israel am Berg Sinai lagerte. Mose war auf dem Berg Sinai im Gespräch mit Gott. Überall wurden fröhliche Winzerfeste gefeiert. Auch in Ägypten hatten die Israeliten so gefeiert. Warum sollten sie es hier in der Wüste nicht auch tun? So kam sie zu Aaron, dem Bruder von Mose.
Hey Aaron, du bist doch jetzt unser Führer. Wie ist das überhaupt? Kommt Mose überhaupt nochmal zurück?
5 Wochen warten wir hier schon.
Bestimmt ist Mose abgestürzt oder verhungert oder wer weiß was. Wir verhungern ja auch bald.
Es muss was getan werden, Aaron, das siehst du doch ein.
Am besten machst du uns einen neuen Gott, einen Gott, den wir sehen können, der vor uns herzieht, sonst bleiben wir ewig hier in der Wüste.
Und lasst uns zu Ehren eines Gottes ein Fest machen, ein richtiges schönes Fest.
Ja, ein Fest zu Ehren der Götter, sie werden uns gnädig sein.
Auf, los, mach uns Götter, die vor uns herziehen.
Wir müssen doch etwas tun, wir können doch nicht ewig hier sitzen und warten.
Ein Fest können wir doch feiern, oder? Du bist doch sonst gar nicht so.
Ein Fest? Ja. Wenn ihr unbedingt wollt.
Mach uns einen Gott.
Ja, ein Bild, das wir sehen können, das wir vor uns hertragen können.
Gut. Aber das Bild soll aus Gold sein. Ihr müsst all euren goldenen Schmuck hergeben, eure Ketten, Ohrringe, Halsbänder, alles, was ihr habt.
Hier hast du meinen ganzen Schmuck. Es gibt ein Fest für unseren Gott.
Kommt her, Leute, wir machen uns einen Gott aus Gold.
Heil unseren Gott, der uns aus Ägypten geführt hat.
Ja,
heil unseren Gott.
Sie rissen sich den Schmuck ab und brachten ihn zu Aaron. Sie brachten ganze Hände voll. Sie drängten ihn zum Schmelzofen, eine lärmende, ausgelassene Menge. Und dann kamen die Holzschnitzer und schnitzten das Bild von einem Kalb, einem jungen Stier, und überzogen es mit Gold. Das Volk tanzte und jubelte. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Aber was hatte Gott gesagt? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst dir kein Bild noch irgendein Bildnis machen. Vielleicht sagst du, also ich habe noch nie ein Kalb aus Gold angebetet. Wir haben doch gar keine Götzen. Stopp, halt! Das ist zum Beispiel Selma. Sie kommt mit ihren Freundinnen aus der Jungschar und sagt,
ich habe solche Angst, nach Hause zu gehen. Ihr glaubt gar nicht, was für einen Schreck ich letzte Woche bekommen habe. Sicher wisst ihr, wie finster und unheimlich die Mauergasse ist. Wie ich so an der Metzgerei vorbeigehe, höre ich auf einmal ein böses Knurren und sehe etwas Schwarzes auf mich zukommen. Bin ich aber gelaufen. Und schon hatte ich den großen Metzgerhund auf meinen Fersen. Ich rannte, was ich konnte, und er mit lauten Bellen immer hinter mir her, bis vor unsere Haustür. Wenn er heute Abend wieder da ist, traue ich mich nicht vorbeizugehen. Können 2 von euch mich ein Stück begleiten?
Den Freundinnen tut es leid, dass Selma in diesem dunklen Stadtteil wohnt, aber nach dieser Geschichte hat keiner den Mut, mit ihr zu gehen. Was bleibt Selma schließlich übrig, als sich allein auf den Weg zu machen? Aber bevor sie geht, hält Maria sie am Ärmel zurück.
Du, steck dir dieses kleine Hufeisen an deine Jacke, dann passiert dir nichts.
Es gibt unzählige Menschen, die sich auch heute auf ein Bild verlassen. Sei es ein 4-blättriges Kleeblatt, ein Glückspilz, ein Hufeisen oder sei es ein Horoskop, seines Wahrsager. Sie merken gar nicht, dass sie sich dabei an den Feind Gottes, an Satan binden. Sie merken gar nicht, dass sie dadurch von dem lebendigen Gott getrennt werden. Denn er hat gesagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen.
Talisman
Bevor wir zum nächsten Geschenk Gottes kommen, möchte ich dich bitten, überlege einmal, worauf du dich schon verlassen hast. War es ein Engelbild oder eine kleine Brosche vom Christophorus? Hast du auf Sternschnuppen geachtet oder liest du Horoskope? Bitte löse dich davon, denn Gott, der Herr, will dich von allem befreien, was dich hindert, für ihn da zu sein. Der unsichtbare Gott ist jetzt bei dir und hat dich lieb. Die 10 Gebote lassen sich in 2 Hauptgruppen aufteilen. Die ersten 4 Gebote sagen uns, was wir Gott schuldig sind. Die übrigen zeigen uns, wie wir unseren Mitmenschen gegenüber handeln sollen. Schon einmal haben wir in einem unserer Bibelseminare uns Gedanken über Gott gemacht. Wir haben zum Beispiel Bezeichnungen gesammelt, wie Gott genannt werden kann. Er ist unser Führer, unser König, unser Retter und so weiter. Wenn du 2. Mose Kapitel 3 aufschlägst, dann findest du dort die Geschichte von dem brennenden Dornbusch. Mose erhielt von Gott den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Mose wehrte sich. Er sagte, »Sie werden mich fragen, wer mich geschickt hat, wie sein Name ist. Was soll ich dann antworten?« Da gab Gott ihm die Antwort, »Ja, und jetzt möchte ich, dass du die Antwort selber findest. Du findest sie in 2. Mose Kapitel 3 ab Vers 13. Wie nannte sich hier der allmächtige Gott? 2. Mose Kapitel 3 ab Vers 13. Und hier ist das 3. Gebot.
Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Wie Gottes Name in mancherlei Weise missbraucht wird, können uns folgende Beispiele zeigen. Wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, dass von den 5 Beispielen 3-mal der Name Gottes geehrt wird. Bitte notiere dir die Namen der Kinder, die Gott ehren. Die Anfangsbuchstaben ergeben ein besonderes Wort. Es folgen also jetzt 5 Beispiele. 3 Beispiele, wie wir den Namen Gottes ehren können, und 2, in denen der Name Gottes missbraucht wird.
Also, Lisa, es wird höchste Zeit für mich. Der Bus fährt gleich. Du weißt ja, was alles zu tun ist. Schuhe putzen, Kartoffeln schälen, um 11:30 die Kleinen aus dem Kindergarten abholen und natürlich den ganzen Abwasch. Ich kann mich auf dich verlassen, ja?
Ja, ich mach's schon. Auf Wiedersehen, Mutti. Also erst einmal die Kartoffel holen und schälen, da kann man so schön bei singen. Jesu Name nie verklinget.
Dieter hat einen ganz neuen Witz gehört. Den möchte er am liebsten sofort beim Mittag allen erzählen.
Also hört mal her, ich kann euch sagen, das ist ein Witz. Sowas habe ich noch nie gehört. Ihr werdet euch Kugeln verlangen.
Den Witz kannst du gleich noch erzählen. Jetzt bete erst mal.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Also hört mal her, sagte doch die Großmutter zu Fritz, Junge, kannst du nicht mal was erfinden, wodurch man jünger wird? Und Fritz erfindet tatsächlich was.
Olga kann sehr gut zeichnen. In der letzten Zeit hat sie viele Spruchkarten geschrieben und bunt gemalt. Nun schickt sie allen alten Leuten im Dorf, die über 75 Jahre alt sind, solch eine Karte zum Geburtstag. Sehr oft schreibt sie den Bibelvers, »Ich will dich täglich loben und deinen Namen ehren, immer und ewiglich.«
Katja kann gut dichten. Einmal dichtete sie den Choral »Großer Gott, wir loben dich« in einen Ulk-Vers um. Von ihren Freundinnen wird sie deshalb sehr bewundert. Sie haben viel gelacht, als Katja ihnen das umgedichtete Lied vorsang. Die Jungen in Bernhards Klasse bringen jetzt ihre Zeitschriften, Illustrierten, Comics mit, um sie untereinander auszutauschen. Bernhard bringt an jedem Montag das Sonntagsschulblatt vom Kindergottesdienst mit. Er gibt es seinen Kameraden zu lesen. Er macht sich kaum etwas daraus, wenn er deshalb ausgelacht wird. Einige seiner Kameraden nehmen das Sonntagsblatt sogar und lesen darin.
Hier noch einmal die Namen. Lisa sang beim Arbeiten das Lied »Jesu Name nie verklinget«.
Dieter hatte keine Zeit zum Beten, denn er musste doch seinen Witz loswerden.
Olga schickte Geburtstagskarten mit den Bibelversen alten Leuten.
Katja machte aus dem Lied »Großer Gott, wir loben dich« ein Spottlied.
Und Bernhard verteilte in der Klasse das Sonntagsschulblatt vom Kindergottesdienst. Welche drei haben Gottes Namen geehrt? Die Anfangsbuchstaben ergeben ein Wort. Bitte notiere die drei Namen und das Lösungswort. Und dann wollen wir gemeinsam Gott, den Herrn, loben und ihm danken.
Wir singen froh von Jesus Christ, weil er unser Leben führt. Wenn tausend Jahre Sieger ist und in Ewigkeit regiert. Nur bei Jesus ist die wahre Freude, alles andere als der Satz erscheint. Mein Leben ganz für ihn gelebt, wird für immer Freude sein.
Gottes Namen gebrauchen wir in rechter Weise, wenn wir uns zu ihm bekennen, so wie Bernhard in seiner Klasse es tat.
Wenn wir die frohen Lieder von Jesus singen, wie wir es von Lisa hörten.
Und wenn wir andere auffordern, ebenfalls Gott zu loben.
Und das müssen wir noch hinzufügen, wenn wir im Namen Jesu zu unserem Vater im Himmel beten.
Bestimmt habt ihr das Wort mit den drei Buchstaben schon längst auf eurem Blatt stehen. Ihr habt gemerkt, Gott loben und ihm danken macht froh. Wir wollen es weiter tun und dabei den Namen Gottes ehren.
Niemals wollen wir den Namen Gottes leichtfertig in den Mund nehmen oder durch Fluchen oder falsches Schwören missbrauchen oder sogar Gott verspotten. Denn Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Und nun kommt das nächste Geschenk unseres großen Gottes. Da heißt es:
Ich bin der Herr, dein Gott. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Schon bevor Gott dieses Geschenk seinem Volk gab, kannten die Israeliten das Gebot. Auf ihrer Reise durch die Wüste geschah es, dass das Brot ausging. Gott sorgte für sein Volk, indem er ihm das Manna gab. Jeden Morgen war die Erde von kleinen weißen Körnern bedeckt. Sie schmeckten süß. Mose sagte:
Hört zu, Leute! Das, was ihr als kleine Körnlein hier auf dem Boden liegen seht, ist das Brot, das Gott vom Himmel gesendet hat, damit ihr nicht hungern müsst.
Aha, dachte ich mir schon.
So ist das.
Oh, das kann man essen.
Psst, Mose will noch mehr sagen.
Gott lässt euch Folgendes sagen. Jeden Morgen, wenn ihr erwacht, werdet ihr diese Körner finden. Und ihr sollt so viel davon sammeln, wie jeder für seine Familie für den ganzen Tag braucht. Es sollen nur so viel sein, wie ihr an einem Tage essen könnt. Gott will nicht, dass ihr etwas für den nächsten Tag übrig lasst. Ihr braucht nicht für den nächsten Tag zu sorgen. Das wird er für euch tun, indem er täglich frisches Manna sendet. Nur am 6. Tage der Woche sollt ihr die doppelte Menge sammeln, weil es der Tag vor Gottes Ruhetag ist und weil Gott nicht wünscht, dass am 7. Tag die Arbeit des Einsammelns geschehen muss. Nehmt nun Krüge und Töpfe und tut, was ich euch gesagt habe, und zeigt damit, dass ihr Gott gehorsam seid.
Manche hatten aber doch für den nächsten Tag das Manna hinzugesammelt. Sie meinten, sie müssten weit vorsorgen. Hören wir einmal, was bei einer Familie passierte, die auch für den nächsten Tag das Manna mitgesammelt hatte.
Du, Teemann.
Ja, was ist, Silpa?
Teemann, was ist das für ein ekliger Geruch in unserem Zelt?
Ja, Silpa, du hast recht. Als ob was plötzlich verfault wäre.
Kinder, psst. Was redet ihr so laut? Ihr weckt ja alles auf.
Mutti, ich hab Hunger und da bin ich aufgewacht.
Riechst du auch den grässlichen Gestank?
Ja, du hast recht. Was mag das sein?
Mutti, was kann ich essen?
Hol dir im Krug Manna von gestern und dann schlaf wieder.
Was hast du denn, Silpa?
Der Gestank kommt aus dem Krug.
Gestank?
Da krabbeln ganz viele Würmer im Manna.
Was denn? Oh, Würmer.
Wie, mir vergeht der ganze Hunger.
Wo kommen denn die
so
wieder?
Was wie
schon mehr. Ja, so geschieht uns recht. Das ist Gottes Antwort, weil wir ihm nicht gehorcht haben, sondern Manna von gestern aufgehoben haben. Mutter, Kinder, kommt, wir wollen Gott um Vergebung bitten für unseren Ungehorsam.
Der Sabbat war ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. In Ägypten mussten die Israeliten pausenlos arbeiten. Jetzt schenkte Gott ihnen einen Tag der Ruhe, der Sammlung, der Besinnung. Als später die Juden in alle Länder verstreut wurden, war es ein Zeichen ihres Gehorsams zu Gott, wenn sie am Sabbat nicht arbeiteten. In Jesaja Kapitel 58, Vers 13 und 14 findest du zwei Namen, die die Juden ihrem Feiertag gaben. Bitte notiere dir diese Namen. Du findest sie in Jesaja Kapitel 58, Vers 13. Der erste Name hat vier Buchstaben und der zweite 6 Buchstaben. Jesaja 58, Vers 13. Bei den Juden beginnt der Sabbat schon am Freitag bei Sonnenuntergang. Sobald 3 Sterne am Himmel sichtbar sind, wird 3-mal auf der Sabbatposaune geblasen. Das war das Zeichen, dass man überall in den Stuben die Lampen anzündet und sagte, der Sabbat beginnt zu leuchten. Sobald das Licht angesteckt war, versammelte man sich zu einer Mahlzeit. Danach aß niemand mehr etwas, ehe man sich nicht samstags morgens wieder in die Kirche bzw. Synagoge begeben hatte. Das erklärt den Hunger der Jünger Jesu an einem Sabbatmorgen, als sie Ehren ausrissen und sie aßen. Man hörte zu, wie eine Stelle aus der Heiligen Schrift vorgelesen wurde und kehrte dann zum Mittagessen zurück. Rabbiner und Schriftgelehrte trafen sich am Nachmittag im Studienhaus, um sich über Gottes Wort zu unterhalten. Gegen 5 Uhr aß man dann zu Abend. Und wenn die Trompete das Zeichen gab, war der Sabbat zu Ende. So war der Sabbat ein Tag des Gebets, der Ruhe, aber es war kein trauriger Tag. Wir feiern nicht mehr den Sabbat, sondern den ersten Tag der Woche, den Sonntag, weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Er hat uns von aller Sünde, vom Tod, ja von Satan befreit. Jeder entschiedene Christ hat von daher eine ganz besondere Freude. Schon die ersten Christen versammelten sich am ersten Tag der Woche und feierten das Abendmahl miteinander. Siehe Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 7. An dem Sonntag haben wir ganz besonders Zeit, Gott zu loben und sein Wort zu hören. Für uns gibt es heute keine besonderen Sonntagsgesetze. Das darf man am Sonntag tun oder das darf man nicht tun, nein. Aber wir sollten uns doch überlegen, wie wir den Sonntag gestalten. Gut ist es, wenn du dir dabei 4 Fragen stellst.
Trägt das, was ich vorhabe, zur Ehre Gottes bei?
Helfe ich damit jemandem, der in Not ist?
Trägt es zu meiner Entspannung und Erholung bei?
Ist es lebensnotwendig für Menschen oder für Tiere, für die ich verantwortlich bin? Einen sinnvollen Sonntag hast du dann erlebt, wenn du diese 4 Fragen mit Ja beantworten kannst. Nun ist der Sonntag für viele Kinder der langweiligste Tag in der Woche. Da ist zum Beispiel Gerda. Schon früh morgens ist nichts los. Alle schlafen lange und wehe, wenn man sie wecken würde. Gerda lässt alle ihre Schallplatten ablaufen, die sie hat. Sie langweilt sich furchtbar. Am Mittag fragt Mutti:
Na, was hast du denn heute Morgen gemacht?
Nichts. Ach, es ist ja so furchtbar langweilig.
Hör mal, du kannst doch machen, was du willst. Als ich so alt war wie du, da war so ziemlich alles verboten. Den ganzen Tag musste ich in feinen Sonntagssachen herumlaufen. Und morgens ging es regelmäßig zur Kirche.
Du gingst zur Kirche? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, es gehörte zum Sonntag. Und am Nachmittag musste ich wieder mit den Eltern spazieren gehen. Immer die gleichen Wege.
Gerda überlegt, irgendetwas stimmt nicht mit dem Sonntag. Wenn sie doch bloß wüsste, was.
Na, was meint ihr? Fahren wir heute etwas raus?
Ach, schon wieder.
Sie denkt dabei an das stundenlange Rumhocken auf dem engen Rücksitz im Auto, an das kurze Spazierengehen und das Sitzen im überfüllten Café.
Gibt es nichts im Fernsehen?
Oh, wie gut, dass man Fernsehen hat. Ein Kulturfilm über alte Musikinstrumente, auch das ist für Gerda langweilig. Aber da ist das Pferderennen. Wenn sie doch ein Pferd hätte. Und dann ein Kinderfilm. Aber den ganzen Tag vor dem Fernseher hocken ist auch nicht das Gegebene. Als dann Gerda im Wohnzimmer ihren Kaufladen herausholt, schimpft Mutti.
Aber doch nicht heute, Gerda. Wenigstens einmal in der Woche will ich gern in einem aufgeräumten Zimmer sitzen. Kannst du nicht in deinem Zimmer spielen?
Und so sitzt Gerda bis zum Abend allein auf ihrem Zimmer und spielt mit ihrem Kaufladen. Am Abend fragt sie Mutti.
Du, Mutti, warum ist eigentlich Sonntag?
Das weißt du nicht. Das ist doch ganz einfach. Damit wir einen Ruhetag haben, an dem wir uns ausruhen können. Wenn man die ganze Woche schuftet, dann möchte man doch wenigstens einen schönen Tag haben.
Also für mich ist der Sonntag kein schöner Tag. Der ist nur furchtbar langweilig.
Es kann aber auch anders sein. Da ist Petra. Sie ist mit ihren Eltern in einen riesigen neuen Wohnblock gezogen. In der Nähe ist ein Gemeindezentrum. Am Sonntag soll die erste Kinderstunde sein. Der Prediger und Petras Mutter wollen zusammen mit zwei jungen Leuten von Gott erzählen. Am Schluss der Stunde soll jedes Kind ein Bild, eine Brezel und ein Zitronensprudel bekommen. Wie bei einem Fest. Da müssen doch alle Kinder kommen. Als Petra ihre Schulkameraden einlädt, heißt es:
Gestern habe ich ein Fahrrad bekommen. Am Sonntagmorgen wollen meine Eltern mit mir rausfahren.
Leider muss ich sonntags früh meinem Vater immer beim Autowaschen helfen, sonst wird er böse.
Ich käme ja mit dir, aber wir fahren morgen in aller Frühe weg zu meiner Oma. Sie wird 60 Jahre alt. Ich möchte schon dabei sein. Außerdem dürfte ich sicher nicht allein daheim bleiben.
Und ebenso geht es am Nachmittag, als Mutter und Petra die Nachbarn einladen. Da heißt es dann:
Es ist nett, dass Sie einladen, aber mein Mann will sonntags raus mit uns.
Ich bin die ganze Woche im Büro. Sonntags habe ich große Wäsche. Dabei brauche ich Sylvia zum Helfen.
Am Sonntag schlafen wir lange. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Aber fragen Sie mal drüben, deren Mutter ist immer froh, wenn sie die Kleine mal für eine Weile los ist.
In der Wohnungstür nebenan steht ein kleines Mädchen. Mutter fragt das Mädchen, erst versteht sie nicht richtig. Doch dann leuchten ihre Augen. Oh ja, sie will kommen. Ihre Mutter ist es recht, wenn sie eine Weile fortgeht. Als alleinstehende Frau hat sie immer so viel zu tun. Vor dem großen Wohnblock spielt eine Gruppe Jungen. Einer steht abseits, ein kleines Mädchen an der Hand. Er sieht so traurig aus. Er heißt Niki und erklärt auf die Frage von Petras Mutter: Ich mach nicht mehr mit, ich verliere immer. Die anderen Jungen werden aufmerksam. Der ist eben doof, ruft einer. Der geht zur Sonderschule, ruft ein zweiter und tippt sich an seine Stirn. Als Niki von der Einladung hört, sagt er, ja, er komme, wenn er die Kleine mitbringen dürfe. Als Petra am Sonntagmorgen etwas aufgeregt mit Ilona langsam zur Sonntagsschule geht, läuft ihnen Gerti über den Weg. Sie sieht etwas schlampig und schmutzig aus, sogar heute. Dann sehen sie Kirsten, Uwe und Niki mit der Kleinen daherkommen. Vor den Türkenwohnungen spielt eine Schar schwarzlockiger Kinder. Petra überlegt. Doch das Türkenmädchen Aila aus ihrer Klasse sitzt auch im Religionsunterricht. Petra spricht die Kinder an. Schließlich laufen Aila, Yasemin, Ahmed und Füsom Feshmi und Mustafa mit ihnen. Sie wollen auch dabei sein. Alle gehen dorthin, wo man von Gott hört, wo man miteinander betet, singt und sich freut. Das ist schön. Zu ihnen allen sagt der Prediger am Schluss: Der Herr Jesus hat euch lieb, er segne euch und behüte euch. Vielleicht verstehen das manche noch nicht so richtig, aber sie sind vergnügt und erst recht, als sie die Butterbrezel und den Zitronensprudel bekommen. Da ist Peter so richtig glücklich. Irgendwie gehören sie jetzt zusammen. Und als sie dann am Nachmittag miteinander spielen, sagt Petra ganz glücklich: Das ist ein wunderschöner Sonntag. Zum Schluss möchte ich euch noch auf drei Dinge aufmerksam machen, die zum Sonntag gehören. Am Sonntag haben wir Zeit, um Gottes Wort zu lesen und zu hören. Wir haben Zeit zum Gebet und freuen uns über die Gemeinschaft mit den anderen, die auch an Gott glauben. Es ist ein Tag, an dem wir andere besuchen können. Es ist ein Tag, an dem wir in Ruhe über Gottes Wort nachdenken können. Freu dich darüber. Und jetzt notiere dir zum Schluss unserer Sendung diese drei Dinge, die zu einem Sonntag gehören. Sie fangen alle an mit dem Buchstaben G. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft.